Nach Halle wollen wir jetzt auch blicken auf den vergangenen Sonntagabend. Da stand er nämlich erneut auf der Bühne des Steintor-Varietés, der rechte Kabarettist. Oh, das ist ein Begriff, den ich auch anscheinend nicht so richtig aussprechen kann und auch ehrlich gesagt nicht möchte. Uwe Steimle, um den geht es. Die Brisanz an diesem Auftritt ist unter anderem, dass der Chef des Steintor-Varietés Stadtratsmitglied der Linksfraktion ist und es trotz viel Kritik auch vom Stadtverband Die Linke und dem Bündnis Halle gegen Rechts nach wie vor auch für angemessen hält, einem Rechten die Bühne zu bieten und damit auch Rassismus, Antisemitismus und Reichsbürgerpropaganda. Der Auftritt von Uwe Steimle im Steintor-Varieté war da auch wieder Anlass für Protest. Am Sonntag hat vor dem Auftritt das Bündnis Halle gegen Rechts auch mit einem Banner vor dem Steintor protestiert und Rudenz Schramm, also genau diesem Steintor-Chef, einen Brief überreicht. Was da drin stand und was vielleicht auch über diesen Konflikt um Uwe Steimle, Rudenz Schramm und so über vielleicht auch städtische Politik sich aussagen lässt. Darüber möchte ich nun mit Valentin Hacken ins Gespräch kommen vom Bündnis gegen Rechts. Wir haben schon und ihr habt auch schon viel informiert über den Kabarettisten Uwe Steimle und die Problematik, die darin steckt, wenn ihm eine der größten Bühnen der Stadt geboten wird. Aber vielleicht doch nochmal ein kleines Aufrollen. Was gibt es auch vielleicht zu diesem Auftritt am Sonntag noch irgendwie dazu zu sagen?
Na, der Auftritt jetzt am Sonntag ist der zweite innerhalb von ungefähr einem Jahr. Und die Vorgeschichte, ohne sie jetzt in aller Länge zu erzählen, ist, dass wir beim letzten Auftritt gefordert haben, dass er abgesagt wird. Der Forderung haben sich viele andere auch angeschlossen, unter anderem der Stadtverband von Die Linke, die Jusos, die Linksjugend, die Grüne Jugend. Und wir hatten damals eine lange Broschüre geschrieben, die es immer noch online gibt. Da kann man sie downloaden, lesen, anhören unter halle-gegen-rechts.de und dann /Steimle. Und da haben wir uns angeschaut, was der so in seinen Büchern schreibt, was er in seinen Bühnenprogrammen erzählt und mit wem er zusammenarbeitet. Und unter dem Strich bleibt, dass sich bei Steimle sehr viele Versatzstücke rechtsextremer Ideologie finden aus verschiedenen Spektren der extremen Rechten. Und dass er in Teilen das erzählt, was einfach auch Neonazis erzählen. Er sagt, Deutschland sei ein besetztes Land, es gäbe keine Meinungsfreiheit, die Presse sei gesteuert. Aber auch, dass zum Beispiel die Wahrheit über angebliche alliierte Kriegsverbrechen nicht ausgesprochen werden dürfte. Dann kommen rassistische Falschnachrichten über Geflüchtete. Es gibt antisemitische Passagen. Und es gibt eine sehr aktive Zusammenarbeit mit der extremen Rechten bei Versammlungen, bei der Unterstützung der AfD, bei Auftritten in rechten Medien. Bis hin zu ein Lied aufnehmen mit jemandem, der mal auf einer NPD-Schulhof-CD war. Also wir sind auch nicht im Bereich irgendwie Graubereich, unklare Fälle, sondern es ist wirklich völlig eindeutig. Das Steintor-Varieté hat sich damals entschieden, dass ihnen das alles weitgehend gleichgültig ist. Und nicht nur das, sie haben in Form von Interviews, in Personen von Rudenz Schramm das auch relativiert und sich immer wieder hingestellt und gesagt, ja, das können sie jetzt nicht erkennen, was hier rechtsextrem sein soll. Während die MZ berichtet hat, dass Uwe Steimle auch auf dieser Bühne gesagt hat, Deutschland ist ein besetztes Land, wo es ja nun ein bisschen offensichtlich ist, sagt also der Chef des Steintors, nee, kann er nicht erkennen und inszeniert sich so ansonsten als Garant der Kunstfreiheit, was wirklich, also finde ich nun ehrlich gesagt, mit Blick dann doch auf seine Relevanz extrem lächerlich ist und an der Stelle ja falsch und außerdem einfach auch nur eine extrem rechte Erzählung bedient, nämlich zu sagen, ah, ihr kritisiert den Inhalt, lasst uns mal nicht über den Inhalt reden, sondern ich sag mal was ganz anderes. Das ist ja nur eine Debattenstrategie. Jetzt haben wir diesen offenen Brief geschrieben, haben diese Kritik nochmal zusammengetragen und haben eben auch nochmal reingeschrieben, wer für sich in Anspruch nimmt, und das tun die Betreiber des Steintor-Varietés, nicht die extreme Rechte unterstützen zu wollen, der kann solche Auftritte nicht machen. Denn es ist ganz klar, Rudenz Schramm, der linke Stadtrat, der Geschäftsführer des Steintors, hat sich mit diesem Auftritt erneut zum Helfer des Rechtsextremismus gemacht.
Und so habt ihr diesen offenen Brief da ja auch am Sonntag überreicht. Was für eine Erwartungshaltung verbindet ihr jetzt da auch mit diesem Brief? Geht das über so auch nochmal öffentliche Empörung auslösen und eine öffentliche Verhandlung dieser Thematik hinaus, was ihr euch davon erwartet?
Das zielt schon sehr stark auf die Öffentlichkeit, deswegen ist es ein offener Brief. Wir haben ja mit Rudenz Schramm immer wieder gesprochen und ich hatte nicht den Eindruck, dass es da überhaupt nur eine ernsthafte Bereitschaft gibt, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Ich saß mit Rudenz Schramm vor einer Weile auch beim MDR im Studio zu einem, ich finde, wirklich sehr langen Gespräch. wo wirklich, also für mich nicht mal erkennbar war, dass er auch nur versucht, irgendein Argument nachzuvollziehen, sondern er bleibt einfach wie so ein bockiges kleines Kind dabei zu sagen, ich habe recht, ihr könnt aufschreiben, was ihr wollt. Das sagt er jetzt nicht ganz so, wie ich das sage, ich paraphrasiere, aber sozusagen, er sagt, ja, ja, ihr habt da eine Broschüre geschrieben, da steht ganz viel drin, aber ich sehe es halt nicht so. Und deswegen habe ich ihm damals ja im Interview auch vorgeworfen, würde ich auch immer noch dabei bleiben, das ist wie diskutieren mit Klimawandelleugnern. Wenn man sagt, ja, das mag sein, dass es hier Fakten gibt, aber ich finde halt nicht, da ist ja ein seriöses Gespräch nur schwer möglich. Also ich habe wenig Hoffnung, was Rudolf Schramm oder das Steintor angeht, deswegen ist es ein offener Brief, weil es natürlich darum geht, eine öffentliche Auseinandersetzung zu führen. Und ich glaube auch zunehmend Künstlerinnen und Künstler sich die Frage stellen müssen, will ich da auftreten? Wir reden ja nicht nur über Uwe Steimle, wir reden auch über Lisa Eckert, wir reden auch über andere. Also das Steintor hat offensichtlich ja keine Linie, die irgendwie sagt, für uns ist es entscheidend, dass jemand sich noch zur Demokratie bekennt oder für uns ist es entscheidend, dass andere Menschen nicht herabgewürdigt werden, sondern es kann offensichtlich einfach alles da gespielt werden.
Und trotz dessen, dass da offensichtlich alles gespielt werden darf, unter auch einem Geschäftsführer, der das ja dann auch verantwortet und auch irgendwie so ganz bewusst politisch vielleicht da auch so setzt oder setzen lässt, hat sich ja Rudenz Schramm auch im Bündnis gegen Rechts in Halle mitbewegt, war Mitglied. Und nun diese ganze Diskussion darüber, wem wird da überhaupt immer die Bühne geboten auch, nämlich der extrem Rechten unter anderem im Steintor. Das führte nun auch zur Diskussion im Bündnis um den Ausschluss von Rudenz Schramm. Wie läuft das in so einem sehr breit, groß aufgestellten Bündnis wie dem Bündnis gegen Rechts in Halle, Bündnis für Zivilcourage, in der Einzelpersonen, aber auch Institutionen, Vereine, Menschen aus der Stadtpolitik und so weiter auch aktiv sind? Wie lief das ab? Wie ist sowas dann auch möglich, gemeinsam zu entscheiden, dass die Grenze, die wurde überschritten und jetzt müssen wir handeln?
Also im Praktischen ist es kompliziert, denn niemand schließt, glaube ich, in einem Bündnis gerne jemand anderen aus. Das ist immer eine Kontroverse intern. Das ist immer eine unschöne Situation. Ganz praktisch war es in dem Fall so, dass dieses Bündnis hat ja ein gewähltes Gremium, das ist der Sprecherinnenkreis, und es hat ein entscheidendes Gremium, das ist das Plenum, an dem können sich alle Mitglieder beteiligen. Und der Sprecherinnenkreis hat sehr akribisch die gesamte Debatte zusammengetragen mit allen Gesprächen, die er geführt hat. Es gab Gespräche mit Rudolf Schramm, es gab Gespräche mit Die Linke, dem Stadtverband, es gab Gespräche mit der Fraktion. Die Interviews hat man sich angeschaut und daraus ist dann ein sehr umfangreicher Bericht damals entstanden, der nicht öffentlich ist, der steht nur den Mitgliedern zur Verfügung, weil er, finde ich, in der Form auch nur die Mitglieder betrifft. Und dann gab es Empfehlungen dazu und man muss aber sagen, dass die Entscheidung, Rudolf Schramm aus dem Bündnis auszuschließen, sehr wenig kontrovers war. Also sozusagen, an sich ist es, glaube ich, grundsätzlich kein einfacher Vorgang. Es passiert im Übrigen auch sehr selten. Das ist jetzt zumindest in den 8 Jahren, die ich hatte gegen Rechts gesehen habe, die zweite Person, die ausgeschlossen worden ist. Also es ist wirklich jetzt nichts, was häufig ist. Aber die Mehrheit war sehr klar, sehr deutlich. Ich glaube, die Kontroverse sozusagen hat eher drumherum stattgefunden. Und dann, also so ehrlich muss man ja auch sein, ist es natürlich eine schwierige Situation, wenn ein Bündnis ein Mitglied einer linken Stadtratsfraktion ausschließt. Die Stadtratsfraktion ist sozusagen ja Teil all das, womit wir hier zu tun haben. Die Linke als sehr wichtiges Bündnismitglied, die einfach mit Leuten und Aktivität sehr stark in diesem Bündnis vertreten ist. Es ist ja auch eine Kontroverse zwischen der Fraktion und dem Stadtverband. Der Stadtverband sagt ja in aller Klarheit von Tag 1, das geht nicht, was Rudolf Schramm hier macht. Die Fraktion positioniert sich strategisch gezielt indifferent. Und insofern, laufen verschiedene Kontroversen ineinander. Die eigentliche Frage, kann man Mitglied eines Bündnisses gegen Rechts sein, wenn man die extreme Rechte unterstützt? Das, finde ich, ist die Frage, die sich zu dem Ausschluss stellt. Und die haben die Mitglieder ganz eindeutig beantwortet mit Nein, kann man nicht.
Ich habe mich auch gefragt, ob dann, wenn so eine Debatte aufkommt, sollen wir jetzt jemanden ausschließen, dass dann vielleicht auch ja so ein großes Bündnis, von dem vor allem der Sprecherinnenkreis nach außen immer irgendwie so in Erscheinung tritt als aktiv, ob das auch wieder zu mehr Aktivität auch führt, also zu mehr sich einbringen und aufgerufen fühlen und vielleicht gar nicht nur im Zuge dessen, aber danach fand jetzt eine Zukunftskonferenz von dem Bündnis Halle gegen Rechts statt vor zwei Wochen. Am Wochenende wurde sich zusammengesetzt. Was ist das, was ihr da euch nochmal angeschaut habt? So, was soll bestenfalls dieses Bündnis sein für die Stadt? Und aus deiner oder eurer Sicht, was ist es und wo ist da vielleicht auch noch so eine Lücke, die es da zu schließen gilt?
Na, es ging unter anderem um die Rolle genau von diesem Sprecherinnenkreis, denn in dem Fall, also Sichtbarkeit heißt ja nicht, dass man, dass das das einzige Gremium, was arbeitet, sondern sagen die ganzen Proteste, und das ist das, was in den Ergebnissen die meisten Leute ja mitkriegen, und die Bildungswochen, das sind beides Projekte, die in Arbeitsgruppen entstehen und eben nicht im Sprecherinnenkreis, sondern der steht dann in der Pressemitteilung mit drin, weil das die ihm zugewiesene Aufgabe ist oder der ist vertreten hier im Studio. Das Plenum, in dem die Entscheidung getroffen wurde, Rudolf Schramm auszuschließen, war auf jeden Fall eines, das deutlich besser besucht war als die davor und danach. Das ist so, weil das vielen Leuten wichtig war, auch die Diskussion dann vor Ort nochmal mitführen zu können. Oder ich hatte ganz stark den Eindruck, auch bei Mitgliedern es einen Bedarf gab, nochmal sich anzuhören, was ist jetzt genau der Vorwurf? Die haben im Zweifel diesen Bericht gelesen und ich habe viele aus den Gesprächen so wahrgenommen, dass die da auch mit der Orientierung hingegangen sind. Ja, wir halten es für richtig, ihn auszuschließen. Wir wollen uns das nochmal anhören und dann sehen wir uns auch an der Situation abzustimmen. Bei der Zukunftskonferenz ging es jetzt sehr viel um die interne Organisation des Bündnisses. Halle gegen Rechts ist jetzt über ein Jahrzehnt alt. Halle gegen Rechts ist gegründet worden noch vor 2015. Und seit 2015 haben sich die Rahmenbedingungen ganz erheblich geändert. Einfach schon, was die Anzahl rechter Mobilisierung in der Stadt angeht. Das Bündnis hat angefangen mit mehreren Protesten im Jahr, zum Teil auch großen, wenn große Neonazi-Aufmärsche oder Versuche waren es ja in der Regel, die dann gestoppt werden konnten, hier waren. Und dann kam ab 2015 eine Phase von ja, pausenloser Mobilisierung gegen Geflüchtetenunterkünfte, zum Teil 3 Termine in der Woche. Und das ist übergegangen in dann die rechte Dauermobilisierung aus den Parlamenten und aus der Kommunalpolitik. Die AfD ist in den Landtag eingezogen, ist in den Stadtrat eingezogen. Es kam der Anschlag, jetzt kam Corona, nochmal eine deutlich massivere Dauermobilisierung von rechts als 2015, also einfach den Zahlen nach. Und der Grundanspruch von Halle gegen Rechts ist ja zu sagen, keine rechte Mobilisierung ohne Gegenprotest. Und man muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert ja seit Jahren schon nicht mehr, sondern es ist seit Jahren so, dass es bei ausgewählten Anlässen und Situationen gegen Protest geht, aber es wäre überhaupt nicht leistbar, das noch bei jeder Mobilisierung zu machen. Neben dem, dass das Bündnis, würde ich sagen, auch einige Dinge tut, die in anderen Städten in verschiedenen Organisationen liegen, Beratung, ein bisschen wie eine Fachstelle, irgendwelche Papiere schreiben, mit der Kommunalpolitik sprechen, mit der Landespolitik sprechen, oftmals in der, genau, es ist jetzt eben kein Aktionsbündnis, es ist so ein, ich meine, es ist nicht abwehrend, aber es ist auf eine Art so ein Gemischtwarenladen, der alle möglichen Aufgaben übernimmt, die irgendwie in Halle da liegen. Was aber auch ein bisschen dazu führt, dass dem Bündnis Aufgaben auch so zugewiesen werden oder es auch dazu führt, dass, glaube ich, zum Teil Organisationen, Initiativen, Gruppen und Personen der Stadt sich ein bisschen zurückhalten und sagen, ah ja, wir haben ja das Bündnis, das wird schon regeln. Die Realität ist anders, weil es zum Teil nicht machbar ist. Also lange Vorrede, bei der Zukunftskonferenz geht es darum, sich für diese Aufgaben besser aufzustellen, aber auch einen Mechanismus der Entscheidungsfindung zu schaffen, indem man strategisch überlegt, was davon wollen wir machen, denn es wird auch in Zukunft nicht alles gehen. Das heißt, man muss, glaube ich, strategisch überlegen, warum man was tut. Und ich glaube, der entscheidende Punkt der Zukunftskonferenz ist eine stärkere interne Demokratisierung des Bündnisses. Denn in den letzten Jahren war es so, dass dadurch, dass die Herausforderungen immer so viel zu groß waren, es einen Überhang bestimmter Arbeitszusammenhänge gibt, die einfach immer nach vorne gegangen sind und gesagt haben, wir machen, wir kümmern uns darum. Und sozusagen, was sie dann machen, ist schon auch abgestimmt und findet Zustimmung. Aber es macht es schwieriger, sich zu beteiligen. Weil sozusagen Einzelne immer wieder da vorne stehen und das macht keinen Arbeitszusammenhang, in dem alle gut zusammenarbeiten können. Und darum geht es jetzt, das zu ändern. Also Entscheidungsstrukturen klarer zu ziehen, Dinge auch mal zu verlangsamen und zu sagen, ja, es braucht jetzt einfach länger, weil es ist offen für alle, dafür zu sorgen, dass alle wichtigen Projekte wieder in Arbeitszusammenhang kommen, in dem sich alle beteiligen können, weil das ist momentan nicht so. Zum Teil gibt es Arbeitszusammenhänge, bei denen die Voraussetzung ist, dass man gewählt ist. das ist nicht offen für alle. Also solche Dinge sind das. Es klingt jetzt wahrscheinlich nach sehr viel Selbstbeschäftigung. Ich glaube, es ist extrem wichtig, damit es Halle gegen Rechts in ein paar Jahren noch als breites Bündnis gibt und nicht als ein Teil des Bündnisses entwickelt sich zu einer Nichtregierungsorganisation hin, die so campaigning-mäßig Sachen macht und dann gibt es so ein Feld von Ehrenamtlichen drumherum, sondern tatsächlich, dass alle Aktivitäten aus der Breite des Bündnisses kommen.
Und das heißt, es gilt da also auch abzuwarten, bis dann vielleicht auch ja, das Bündnis noch mal mehr mit seiner gefassten neuen Struktur nach außen tritt. Oder wer da jetzt eigentlich schon immer vielleicht auch sich inhaltlich ja nah fühlt und so ein bisschen Lust hat mitzuwirken, kann ja auch eintreten ins Bündnis und einfach mitmachen. Und vielleicht noch ein Thema, das in den letzten Tagen, also hier in Halle, auch ein wichtiges war und zudem auch das Bündnis gegen Rechts sich geäußert hat, ist der Brandanschlag auf das SPD-Büro vom Bundestagsabgeordneten Kara Madjabi, der in der vergangenen Woche verübt wurde. Der vermeintliche Täter, der wurde dann noch am Tatort gefasst, sitzt nun in U-Haft. Und ja, nun im Zuge der Ermittlungen ist auch rausgekommen, dass es auch schon mehrfach rassistische Drohschreiben von ihm an das Büro gab. Und aber ihr habt in der vergangenen Woche so die anfänglichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kritisiert, die nämlich ein rechtes Tatmotiv auch gleich schon mal ausgeschlossen hat. Etwas, was nicht zum ersten Mal passiert, dass eine Staatsanwaltschaft da ein politisches Motiv in den Ermittlungen nicht mit irgendwie aufnimmt oder auch dann letztlich in Urteilen am Ende keine Rolle gespielt hat, obwohl, ja, man sagen kann, das ist doch aber nachweislich politisch motiviert gewesen, wenn man sich die Vorgeschichte der Person zum Beispiel und so weiter anschaut. Genau, und es stellt ihr ja immer wieder auch gerade in Bezug auf die Staatsanwaltschaft in Halle auch so fest, wie, ja, welche Folgen hat denn das vielleicht auch so eine Entpolitisierung von zum Beispiel, wie in diesem Fall, rassistischen Taten?
Also jetzt im Fall von diesem Angriff, Brandanschlag auf das Büro von Kara Madjabi, ist eben die Aussage der Staatsanwaltschaft, dass sie in alle Richtungen ermitteln und aber jetzt nicht bislang nicht erkennen können, dass es hier ein politisches Motiv gibt. Das ist das, was wir kritisiert haben, weil aus dem, was bisher zu dem Zeitpunkt, als wir das gesagt haben, öffentlich bekannt war, alles dafür gesprochen hat, dass es eine politische Motivation ist. Und zwar, ne, also es spricht zum einen schon der Tatort dafür, es ist ein politischer Ort, der angegriffen worden ist. Die Person, die diesen Angriff nach allem, was man weiß, begangen hat, hat sich vorher über einen langen Zeitraum immer wieder rassistisch gegenüber dem Abgeordneten geäußert. Also es ist ja ein bisschen unwahrscheinlich, dass sie dann sagt, so, aber den Brandanschlag begehe ich jetzt aus ganz anderen Gründen als die, wegen denen ich vorher diese Person schon angegriffen habe und in ihr Briefe geschrieben habe. Also diese Äußerung der Staatsanwaltschaft, die ist, finde ich, einfach grob irritierend. Jetzt ist es so, natürlich muss eine Staatsanwaltschaft irgendwie in alle Richtungen ermitteln, jedenfalls in dem Sinne, sie kann nicht sich hinsetzen, kann sagen, ich schließe irgendwas komplett aus, wenn sie völlig zu Beginn der Ermittlung ist, aber das ist eine Binse. Natürlich, eine Staatsanwaltschaft darf nichts ignorieren, was für den Fall relevant sein kann, aber sich deswegen hinzusetzen und zu sagen, ich sehe den Rassismus nicht, das ist ja ein ganz aktives, einen Teil nicht sehen wollen und einen Teil ausblenden. Und ich bin nicht in der Position, für Kara Madjabi zu sprechen, ich sage es deswegen generell. Oftmals ist das für Betroffene eine wahnsinnige Zumutung, weil eine relevante Dimension dessen, was sie betrifft, ausgeblendet und nicht gesehen wird. Und das schwer auszuhalten ist, zu sagen, also alle, die sich fachlich damit beschäftigen und ich selber wissen, warum es passiert ist, und andere wollen es aber nicht sehen, wollen es nicht wahrhaben, und andere sind in dem Fall die, die dafür zuständig sind, es zu bearbeiten und es dann auch anzuklagen. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie die Ermittlungen ausgehen und ob dann Anklage erhoben wird, wie das Verfahren im Weiteren sein wird. Die Staatsanwaltschaft hat ja alle Möglichkeiten, das jetzt richtig zu machen. Aber die Behördenleitung muss sich, glaube ich, trotzdem fragen, warum sie, und das ist ja die Behördenleitung, die hier gesprochen hat, in so einem Fall solche Aussagen trifft, die wirklich nur bizarr sind und auch weit entfernt von den Standards, die es gibt für den Umgang mit solchen Fällen in anderen Bundesländern, in denen das dann doch deutlich besser funktioniert als bei dieser Behörde.